Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast mit meiner Wenigkeit Florian Gramann und wie immer ist auch der wunderbare Nicolas Siebert dabei.
Wusstet ihr, dass wir bei der Aufnahme dieses Podcasts beide Ganzkörper-Garfield-Kostüme tragen? Es ändert nichts am Inhalt und nichts an der Aufnahme. Es fühlt sich einfach nur gut an.
Definitiv. Alles Weitere dazu gibt's nach dem Intro. Wie bist du jetzt auf Garfield-Kostüme gekommen? Also ich meine, es gibt viele Kostüme und man sieht in vielen dumm aus. Aber warum gerade Garfield?
Naja, ich habe... Also, okay. Wie fange ich damit an? Also ich habe neulich einen sehr interessanten Essay gesehen über Garfield. Und zwar darüber, wie eine Reddit-Community quasi Garfield genommen hat und die Comics verändert hat. Da sind dann so Sachen rausgekommen wie Garfield ohne Sprechblasen oder Garfield, aber John Arbuckle ist irgendwie rauseditiert oder Garfield und Garfield ist rauseditiert.
Okay.
Und das Ganze hat sich dann quasi so weit verselbstständigt, dass Garfield irgendwann wirklich zu so einem Cthulhu-esken, Lovecraft-esken Monster wird, dass John Arbuckle quasi in einem ewigen Kreislauf aus Folter und Verzweiflung gefangen hält als so eine Art überirdische Bestrafung für das Leben, das er verschwendet hat. Und der Essayist, der das Video verfasst hat halt die ganze Zeit so ein blödes Garfield-Kostüm getragen und ich dachte, oh, Garfield ist schon ganz schön abgefuckt.
Das erinnert mich an so dunkle Versionen von Goofy.
Ja.
So Evil Goofy.
Ja, genau, sowas.
Und als du vorhin Garfield gesagt hast, musste ich an Goofy denken. Ich dachte gerade, wir hätten Goofy-Kostüme, aber das stimmt ja gar nicht. Garfield ist ja diese Katze, diese orangene. genau.
Gosh.
Ja, beides sieht sicherlich dämlich aus. Wir können von Glück sagen, dass... Dass wir das tragen, weil es sitzt sich gut in einem Garfield-Kostüm.
Ja, sehr viel Beinfreiheit und das Gute ist, wir nehmen ja ohne Bild auf, das heißt, keiner sieht es.
Ja, das ist sehr positiv. Wusstest
okay.
du, was auch positiv ist? Er läuft wieder. Er läuft wieder in den Trailern und
welche Trailer?
2023 läuft er auch wieder im Kino.
Wer läuft?
Keiner
jetzt
weiß,
sag mir doch, wer endlich läuft.
Keiner weiß, wie viele Kilometer er in seinen Film schon zurückgelegt hat, aber er läuft wieder.
Tommy Cruise.
Ja, Mission Impossible 7.
Oh Gott, der siebte schon.
Ja, krass, ne?
Wusstest du, dass jetzt mit dem Film hier Doctor Strange Universe of Madness das Marvel Cinematic Universe ein Film mehr draußen hat als die gesamte James-Bond-Reihe?
Ja?
Ja.
Okay, krass.
Und ne, Marvel-Filme 10 Jahre, Bond 50 Jahre.
Ja, gut. Aber immer mit wechselnden Schauspielern, das kann...
Immer mit wechselnden Schauspielern.
Das kann Marvel aktuell noch nicht von sich behaupten.
Kommen sie, glaube ich, auch langsam hin.
Naja, mal sehen.
Aber ja, Tom Cruise, Mission Impossible. Geile Actionfilme. Ich kann mir nicht bei einem merken, was die Handlung ist.
Ja, und jedes Mal hat es sowas von Ethan Hunt. Sie haben die ganze Zeit für die Welt gekämpft. Aber das hat nun ein Ende. Und dann kommt wieder irgendwie so ein Syndikat auf, das sie irgendwie vernichten will.
Ja,
und irgendwie Plutonium-Sprengköpfe. Ja. Und irgendwie so ein Sicherheitssafe.
Keine Ahnung, irgendwelche Viren. Seien sie jetzt irgendwie Computerviren oder irgendwelche, also richtige Viren. Virusse?
Virus.
Viri, also Viri. irgendwelche chemische Viren Kampfwaffen, digitale Kampfwaffen, Atomraketen, was war noch? Ach ja, einmal war ja diese komische Organisation, für die ihr arbeitet, irgendwie unterlaufen von einer anderen Organisation, die auch geheim ist, aber böse.
Ja.
Und also ich muss sagen, Mission Impossible, die Story kann ich mir nicht merken, aber die Stunts sind gut.
Die Stunts sind safe gut.
Also das ist ja fast schon das Eindrucksvollste.
Ja, also ich glaube, ich würde behaupten, dass Mission Impossible als amerikanisches Äquivalent zu James Bond tatsächlich dem Genre auch am meisten Konkurrenz gemacht hat, wobei man halt einfach sagen muss, dass die Filme leben und sterben mit Tom Cruise, also oder leben und, okay, nee, stehen und fallen, so rum, ne? Du weißt, was ich meine, also
ja, die Mission Impossible Filme, das sind einfach, das sind die Tom Cruise Vehikel. Ja, also ich glaube, er produziert die ja auch alle größtenteils selber.
Ja,
er zieht sich dann. Und ich glaube, er ist auch am Schreiben und an der Regie mit beteiligt.
Er zieht sich dann, glaube ich, ein paar Studios mit dazu, die den Rest finanzieren, aber er macht das ja, glaube ich, größtenteils wirklich alles selbst.
Genau, also das ist im Grunde die Tom Cruise Filmshow, das stimmt schon.
Ja, aber, aber ich bin ja gespannt. Auch gut, also er macht es ja auch gut, sonst wäre es ja nicht so attraktiv, sonst wären ja nicht die Leute ins Kino laufen, ne?
Ich hatte mit Mission Impossible auch immer viel Spaß.
Ja.
Also ich bin dann, ich glaube der zweite, der dritte, da war ich so ein bisschen
Ja, der dritte, ich kann mich auch an den gar nicht mehr daran erinnern.
Ja, auch so halt, so Zero, ne? aber ja, nee, freue ich mich drauf, ja nice. Und ich hoffe, da wird wieder viel gerannt. Oh Gott.
Ja, man sieht es schon im Trailer, also.
Es ist so ein bisschen so wie die Schönheit der Natur bei einem Spaziergang bewundern. Wie Tom Cruise, der rennt, das ist einfach wie Wasser in einem Fluss. Das gehört einfach dahin.
Der Typ ist über 50, Freunde. Der läuft einfach immer noch.
Ja, also der ist halt richtig fit geblieben.
Ja, auf jeden Fall. Also der macht ziemlich viel. Der macht ja auch, was diese ganze Stunts angeht. Also was er wirklich sehr, sehr gerne macht, sind auch diese Fallschirmsprünge, so rum.
Sprünge, ja.
Und das ist, da gab es tatsächlich auch in dem letzten Film eine ziemlich coole Sequenz, wo der eine Partner quasi in der Luft irgendwie bewusstlos wird und er den dann quasi retten muss. Und kurz vor Ende wird er dann wieder, kommt er wieder zu sich und dann meckert er Tom Cruise an von wegen, was hast du denn für eine Landung hingelegt? So. Hey. Ja, naja. Und dann ist ja noch Benji dabei. Also von daher, da kann nichts schief laufen. Ja, das zu einem neuen Trailer, den ich gesehen habe und wieder dachte, ach komm, darüber müssen wir jetzt mal kurz sprechen.
Ja, nee, schon gut. Also ja, Mission Impossible. Immer wieder schön. Weißt du, wie man ähnlich wie Tom Cruise auch noch fit bleiben kann? Vor allem jetzt, wo die warme Jahreszeit anfängt.
Regelmäßig schwimmen gehen? Ich habe keine Ahnung.
Nee, also es geht schon um Sport machen, aber Schwimmen ist von gestern. Radfahren, braucht man ein Rad für. Nee, Baseball existiert, glaube ich, gar nicht. Nee, man muss natürlich eine Sportart wählen, die sowohl den Körper als auch den Geist trainiert.
Okay.
Und was ist das geistigste... Der geistigste Sport, der auch als Sport anerkannt ist, den es gibt?
Schach.
Genau. Jetzt Schachboxen.
Schachboxen. Okay.
Gibt's wirklich.
Ach du Scheiße. Und wer macht das Japaner oder so? Das können wir
nein,
voll
nein,
vorstellen.
Das kommt, glaube ich, aus Amerika. Das ist im Grunde, es gibt einen Boxring, der Kampf geht über 11 Runden. Mhm. Es wird abwechselnd eine Runde Schach gespielt. Und eine Runde geboxt.
Okay.
Und man kann sowohl gewinnen, indem man seinen Gegner im Schachspiel schachmatt setzt, oder im Boxkampf K.O. haut.
Okay, und wie lang sind die Runden jeweils?
3 Minuten, glaube ich.
Ui, okay.
Oder 5 Minuten, also Standard-Box.
Ja, Standard-Boxen. Da muss man dann aber schnell Schach spielen.
Ja. Okay. Aber das wäre doch was. Komm, wir starten jetzt die bisschen anders deutsche, nee, die deutsch-internationale, bisschen anders Schachboxen Weltmeisterliga.
Weltmeisterliga?
Geht von der Zunge. Ja, keine Ahnung. Die Leute, die das machen.
Man darf nicht klein anfangen, man muss groß denken.
Ja, natürlich.
Ja, und gleichzeitig promoten wir dann noch unseren Film mit The Virus und so.
Ja klar, Sponsor, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir die Typen von der FIFA rein. Ja, noch genau. Mit dazu, dann können wir auch noch ein bisschen Geld abgreifen von Leuten, die darauf bieten, hey, wo ist denn jetzt das nächste Weltmeisterschaftsturnier im Schachboxen?
Kurzer Zeit andere Sache, die mir gerade so eingefallen ist. Das aber passiert wirklich und ist tatsächlich wirklich dramatisch. Es gibt in Deutschland auch eine Frauen-Wasserball-Mannschaft und auch eine Frauen-Handball-Mannschaft. Und die beide sind relativ gut und wollen, glaube ich, an EMs und WMs teilnehmen. Aber die werden nicht finanziert. Die haben jetzt die haben Spendenaufrufe gemacht, irgendwie so, die brauchen so ungefähr eine Summe von 50.000 Euro, um zu diesen WM und Europa-Ligen quasi dahin fliegen zu können, weil der Deutsche Sportbund, keine Ahnung, hat kein Geld für die übrig. Also die sind gut, aber
das ist doch, also die werden nicht finanziert. Internationale Teams, die müssten doch eigentlich vom Sportbund gesponsert werden.
Nee. Also warum, ich glaube, es ist tatsächlich,
weil es kein Fußball ist,
ja,
oder wie?
Also man muss sich wirklich vor Augen führen, dass es für viele Sportarten, also für die Sportler sehr schwierig ist, da sich auch durchzufinanzieren. Also es gibt beispielsweise im Wintersport, gibt es in Bayern sehr viele Athleten, die zum Beispiel Langlauf machen, aber auch Abfahrt machen oder sowas in der Richtung.
Skispringen, halt auch Biathlon. Auch Schießen, Biathlon.
Genau, und die arbeiten aber gleichzeitig auch als Sicherheitskräfte, also als Polizeikräfte oder Sondereinsatzkräfte und sowas. Also die haben parallel hauptberufliche Jobs und so weiter. Und genauso ist das auch beispielsweise mit Studenten an der Universität. Also es gibt Sportler, die zum Beispiel auch in Göttingen Sport studieren und gleichzeitig auch an so Olympischen Spielen oder WMs teilnehmen, aber die können sich ihr Leben definitiv nicht durch diese Sportart finanzieren und die werden auch generell nicht ausreichend gefördert. Und dann kommt immer die Diskussion auf, die ich null nachvollziehen kann, wo dann wieder gesagt wird, wenn dann diese Events stattfinden, Deutschland ist ja mit dem Medaillenspiegel so weit hinten und es läuft ja gar nicht und so weiter, wo ich mir dann halt immer denke, ja Freunde, wenn wir nicht mal irgendwie unsere Teams finanzieren, nicht mal unsere Wettkampfteams finanzieren können, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, ne?
Ey, das ist auch furchtbar, da regen sich dann irgendwelche Nachrichtensprecher und Sesselpupser darüber auf, dass Deutschlands Medaillenspiegel so niedrig ist.
Ja, also
Rainer Müller, kriegt er selbst mal den Arsch hoch.
Es ist halt dann auch immer so in dem Sinne eintönig, dass die Debatte immer dann aufflammt, aber es folgen daraus keine wirklichen Konsequenzen. Also man könnte ja dann sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich mal was tun, aber Tatsache ist, dass da nicht viel passiert.
Ich meine, in den 70ern gab es ja auch schon Gespräche hier, ne, Klimawandel und so, Kohleverbrennung und so. Ja. Lass uns da mal was machen. Dann jetzt 50 Jahre später, vielleicht mal was machen. Also die Deutschen sind gut im Sachen verschieben.
Ja gut, ist doch immer so ein Aufmerksamkeitsding, aber das stimmt natürlich. Aber lass uns nicht weiter darüber reden. Ich wollte es nur kurz einnehmen, weil du so meintest, wir holen uns einfach so ein paar Sponsoren ran. Tatsächlich ist das gar nicht so einfach.
Ja gut, aber Wasserball, Handball gegen Schachboxen. Ja. Schach und Boxen gleichzeitig.
Also, was ich mich halt frage, ist, wenn du halt dann schon ein paar Runden geboxt hast, ob du dann halt so geistig noch in der Lage bist, Schach zu spielen. Also wenn du das halt schon ja blaues Auge so voll geschwollen und du sitzt dann im Tisch, ja, dir im Gegenüber,
das ist ja
dein
das
Partner schwitzt vor dir aus und es tropft auf das Schachbrett und du denkst, scheiße, wär's jetzt der nächste Zug? Ja, eigentlich hast du das doch schon tausendmal
das
gemacht.
Das ist ein Extremsport. Das bringt dich körperlich und mental an die Grenze.
Ja, genau.
Das ist der Sport, den musst du, da reicht es nicht, dass du einfach nur trainierst. Nein, du musst auch verstandstechnisch maximale Kapazitäten mobilisieren können.
Boah, ich dachte jetzt...
Das ist der Sport für richtige Männer, ob sie jetzt ein X- oder ein XY-Chromosom haben.
Allerdings muss ich sagen, man könnte das auch noch anders kombinieren. Boxen und Dart. Und dabei was trinken. Und zwar kein Wasser.
Ich sag dir, das Ganze läuft 12 Monate und dann verliert ein Schiri ein Auge.
Ja, wahrscheinlich. Vor allem stell dir vor, wenn du boxst oder wenn du halt körperlich schwer arbeitest, ist halt generell so, dass deine Muskulatur natürlich schwer angestrengt wird und dadurch zitterst du ja. Also dann den Dartpfeil richtig gut zu werfen, ich sag mal, das ist dann die Herausforderung.
Oder hier, Boxen und Dr. Bibber.
Ja, genau. Boah, das ist aber ein Killer. Stell dir vor, dann würdest du
nicht
jedes
die Handschuhe
Mal so einen Stromschlag kriegen, wenn du einmal so bei Dr. Bibber verkackst. So.
Ja, und du musst die Zange, ne, mit den Boxhandschuhen benutzen.
Ja, oh nein, das ist aber tödlich.
Sport für echte Männer.
Ja, ja, oder du kriegst halt die jedes Mal, wenn du bei Dr. Bibber verkackst, kriegst du so einen Schlag in die Fresse.
Aber Schlag in die Fresse Sport gibt's ja schon.
Ja, stimmt.
Ne?
Ja, stimmt. Aber nicht in der Kombination, also.
Nicht in der Kombination.
Das stimmt. Ist nur was für echte Ärzte. Ah, ja, schön.
Vielleicht können wir, gibt es ja auch noch andere Einsatzgebiete dafür. Vielleicht können wir ja Herzchirurgen so trainieren.
Okay. Aber bitte nicht am echten Herz.
Na klar, muss ja spannend bleiben.
Muss ja spannend bleiben. Ganz kurze andere Frage, darfst du eigentlich beim Boxen, also ich weiß, du kennst dich nur so rudimentär aus, aber darf man eigentlich beim Boxen in die Herzkuhle schlagen oder ist das verboten?
Also ich glaube, du kannst überall am Oberkörper hinschlagen. Also du darfst nicht auf den Rücken, du darfst nicht unterhalb der Gürtellinie, also dann nicht die Beine und auch nicht ins Gemächt.
Ja.
Also nicht in den Schritt, aber du darfst auf den Kopf, du darfst auf den Magen, in die Nieren. Meistens, also beim Boxen ist es ja so, dass du die Arme wirklich nah am Körper hast. Also du hast ja mal die Deckung meistens vor dir. Deshalb glaube ich, ein Schlag auf die Brust ist ein bisschen schwierig. Aber es gibt, glaube ich, auch Kämpfe, wo dann einfach auf den Solarplexus dann gehämmert wurde.
Ja.
Also ist, glaube ich, erlaubt.
Okay, krass. Ja, weil ich gerade irgendwie, musste ich gerade an Karl May und Old Shatterhand denken, der ja immer in die Herzkuhle geschlagen hat und damit seine Gegner ausgenockt hat.
Ach ja, Old Shatterhand.
Der Gute. Sag mal, meine Gedanken springen. Du hast beim letzten Mal nämlich gesagt, du guckst gerne auch Spaghetti-Western.
Ich mag ja Pale Rider, eine Handvoll Dollar, eine Hand für Dollar mehr.
Und es gibt ja auch Hispano-Western, oder wie heißen die? Doch, also diese spanischen Western. Die in Spanien.
Hispano.
Ja, genau. Was ist denn dann Karl May? Das ist doch im Grunde deutscher Western, oder was?
Wie nennt man das? Gibt's das? Ja, ich glaube, Karl May, das ist so der klassische Western.
Also, das ist ja mehr
so. Der ist so ein bisschen mehr erzählerisch, so ein bisschen mehr träumerisch. Italo-Western, das ist ja ein bisschen dreckig.
Also,
ne, okay. Da hast du dann irgendwie die Gauchos mit den gammligen Zähnen und irgendwie, keine Ahnung, halt, also ich würde sagen, Italo-Western ist so ein bisschen härter.
Okay.
Old Shatterhand und auch hier John Wayne und so, das ist so der klassische Western.
Mhm.
Und ich glaube, Hispano-Westerns oder sind, was ist Hispano-Western überhaupt?
Wie heißt die denn jetzt? Ich glaube, es ist auch falsch, aber ich. Du weißt, was ich meine.
Ich glaube, es ist mehr so Italo-Western, also das ist halt der Spaghetti-Western, ne? Italiener und Spaghetti, auch eine nette Bezeichnung. Und ja, quasi der klassische Western.
Also ja. Ist halt
so der, ja, genau.
Ja, naja, okay. Ah, ja.
Wenn die Gedanken Hispano-Western, die spielen ja wahrscheinlich mehr so um Mexiko rum. Santa Fe, Albuquerque.
Ja, könnte sein.
New Mexico. Ja, könnte passen. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Interessant. Werde ich vielleicht mal recherchieren.
Ja, apropos, nee, weil Karl May, also die Karl May-Filme sind ja da in Kroatien entstanden. Mhm. Das ist ja wieder eine ganz andere Ecke.
Ja,
ja. Aber
ja, wahrscheinlich ja. War die Produktion ist billiger in Kroatien, als irgendwie alles da nach Amerika zu schiffen.
Klar, klar. Also es ist ja sowieso, also ich glaube auch, dass Karl May oder diese Filme, die damals entstanden sind, die sind, glaube ich, auch überwiegend nur im deutschen Bereich extrem bekannt. Ich glaube nicht, dass die es über den Ozean geschafft haben, weil das einfach so ein deutsches Ding gewesen ist, ne? Halt er als Autor und Winnetou und Old Shatterhand, das haben halt fast alle gelesen, so, also die Generation meiner Eltern zumindest. Und das lief dann halt auch so oft im Fernsehen und so, ne? Naja. Okay, es gibt auch einen Grund, weswegen ich darauf gekommen bin, aber ich habe dich ein bisschen abgebracht von...
Irgendwie, wenn du was noch hast, was dazu anhängt...
Ja, oh, das ist aber etwas...
Das Thema wechseln.
Etwas länger. Kurz gesagt, ich habe jetzt Once Upon a Time in Hollywood gesehen von Tarantino.
Ja.
Und... Ja, deswegen bin ich da drauf gekommen.
Die letzten glorreichen Tage Hollywoods.
Ja. Ja.
Ich kann es sehen.
Hast du den auch schon gesehen?
Ich habe, ich muss sagen, ich habe nur die Hälfte geguckt. Ich habe ihn irgendwann mal angefangen, aber nie zu Ende geguckt. Also Asche auf mein Haupt, ich weiß.
Also ich kann ehrlich gesagt verstehen, also gut, ich weiß jetzt nicht, warum du aufgehört hast, aber ich kann ehrlich gesagt verstehen, dass du aufgehört hast. Weil ich muss sagen, die erste Hälfte des Films passiert halt nichts, was in irgendeiner Weise die Story voranbringt. Wenn es tatsächlich eine Story in diesem Film gibt, wenn es nicht einfach nur der Versuch ist, die damaligen Zeiten so gut wie möglich abzubilden, was ich eher glaube. Weil ich habe halt das Gefühl, dass es so ein Celebrating oder Zelebrieren halt von dieser alten Zeit, wie war Hollywood damals auf den Hollywood Hills und mit den Leuten beim Casting oder bei den Dreharbeiten und wie war das mit den Stuntleuten und dann natürlich klar diese Beziehung zwischen den beiden, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt als sein Stuntman. Und darum geht es natürlich auch, aber das ist halt eher alles so nebensächlich, habe ich das Gefühl. Also schon auch, aber es spielt nicht so eine Rolle. Ich weiß nicht, wie hast du das so erlebt?
Ich glaube, du bist da, du hast da im Grunde den Nagel auf den Kopf getroffen. Es geht halt wirklich darum, so ein bisschen zu zeigen, wie funktioniert Hollywood in den, oder wie hat Hollywood funktioniert in den 60ern. So, wie ist es damals mit dem Stardom gewesen? Wie werden, also halt auch dann Stuntmänner, die ja im Grunde, ne, man könnte sagen, den schwereren Teil der Arbeit machen, zumindest körperlich, wie die behandelt werden, weil die werden ja irgendwann auch einfach dann irgendwie ausgetauscht, weil, keine Ahnung, verletzt, nicht so wichtig, hast du nicht gesehen. Das ist schon eine ziemliche Persiflage dann, auch wie die Studios dann quasi da irgendwie drehen, wie so ein Film gemacht wird, was so hinter den Kulissen so alles passieren kann. Es gibt ja dann auch einen Streit da zwischen Jackie Chan und
Nee, das soll Bruce Lee sein.
Bruce Lee, ja, Entschuldigung.
Das wäre nicht so lustig.
Gibt ja dann noch diesen Streit zwischen Brad Pitt und Bruce Lee, also Bruce Lee in Anführungszeichen.
Ja.
Dürfen wir ja den richtigen Namen. Gab da Probleme, aber es soll Bruce Lee sein. Gibt es denn noch den Kampf, diesen Streit, der sich da entwickelt hat und hast du nicht gesehen? Ja. Und das ändert sich dann ja quasi auch alles so ab der Hälfte, zwei Drittel des Films. wo wir dann ja quasi mehr in so eine
so eine Short Story ist das eher, die eine Dreiviertelstunde des Films ungefähr einnimmt, fand ich jedenfalls.
Ja.
Also es gab auch einen Abschnitt oder Abschnitte des Filmes, die ich inhaltlich für völlig irrelevant gehalten habe. Das war dieses Ganze mit dieser Beziehung mit der Frau, die dann zwischenzeitlich auch nochmal in ihren eigenen Kinofilm geht und sich da im Kino ihren Film anguckt, dann später auch noch schwanger wird und
dann wird sie ja quasi Spoiler, getötet von den Manson-Anhängern.
Nee, die wird nicht getötet.
Nicht?
Nee.
Warte mal.
Nee, nee. Die wird nicht getötet.
Charles Manson, das kommt doch auch noch drin vor, oder?
Manson? Welche Manson? Nee.
Die Manson-Morde?
Nee, nee, nee.
Ah ja. Oh, na gut. Ah, ja.
Nee, also da kommen dann noch diese Hippies, die irgendwie die beiden dann also quasi in die Wohnung einbrechen. Aber Brad Pitt und Leonardo DiCaprio machen die dann aber platt. Also, und die Nachbarn überleben auch. Also, alles gut.
So ist das aber nicht abgelaufen.
Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, was du jetzt meinst. Also, wahrscheinlich fehlt mir doch. Das ist sowieso ein Ding gewesen während des Films. Generell. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, jemand, der das wirklich erlebt hat, wie Hollywood damals war, der würde so in diesen Film reingehen und sagen so die ganze Zeit, ja, genau so war das. Genau so sahen diese Lichter aus mit diesen Schildern überall. Also man sieht ja dann noch so Aufnahmen von Los Angeles, wo er dann halt mit dem Auto umherfährt und dann überall springen halt so nachts dann diese ganzen Straßenschilder an von den ganzen Bars und Boutiquen und Kinos und so weiter, ne? Und dann mit diesen Beziehungskram da unter den Schauspielern und sowas alles. Und ich glaube, da gibt es Leute, die saßen im Kino, vor allem halt Amerikaner, die aus Los Angeles kommen und die damals das erlebt haben. Und die sagen bestimmt, ja, das ist voll gut abgebildet und so weiter. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung von dieser Zeit und auch wie Hollywood damals getickt hat. Von daher konnte ich gar nicht das so appreciaten, wie das andere, glaube ich, konnten.
Ja, gut, da fehlt aber, also, ich kenne jetzt nicht viele Leute aus Deutschland, die in den 60ern in Hollywood unterwegs waren.
Ja, gut, das stimmt.
Aber es ist halt im Grunde ein sehr uramerikanischer Film, also wahrscheinlich ist einfach Deutschland gar nicht das Zielpublikum.
Ja.
Aber ich habe jetzt nochmal nachgelesen, also ich glaube, die Charles Manson-Szene wurde da rausgeschnitten, aber eigentlich war es ja so, dass diese Schauspielerin, die wurde getötet als Teil dieses Manson-Kults.
Okay. Ja, wie, was für ein Manson-Kult?
Ja, Charles Manson ist ein amerikanischer Verbrecher, der halt einen Kult gegründet hat, die Manson-Family. Und hat da halt mehrere junge Leute quasi indoktriniert.
Mhm.
Und hat dann hat dann seine Leute, also seine Kultanhänger, losgeschickt und die haben dann quasi 9 Morde verübt. An vier, sind in Häuser eingebrochen, 4 unterschiedliche Häuser und haben insgesamt irgendwie 9 Leute getötet. Darunter halt auch die Schauspielerin, die in dem Film vorkommt.
Ah, so, okay.
Also um der es in dem Film geht. Um die es in dem Film geht. So.
Okay, also ganz ehrlich, davon also hat man nicht viel mitgekriegt.
Das war doch Sharon Tate, oder?
Das ist gut möglich, dass die das war. Aber ich kann es jetzt auch nicht auf Anhieb sagen. Ja, also ich kann dir nur sagen, was da quasi in dem Film passiert und da ist es dann halt so, dass ja genau, Sharon Tate, gespielt von Margot Robbie.
Genau.
Ja, genau. Also es ist so, dass Brad Pitt dann irgendwann auf ja, so ein Hippie-Mädchen trifft und die fährt er dann zu einer Range, wo früher mal Western gedreht wurden. Also es war quasi eine Kulisse für Western. Und der wusste das noch und der wusste auch, dass da jemand gewohnt hat. Ja, halt so ein alter Farmer oder weiß ich nicht was. Und der, ja, der wohnte da auch noch tatsächlich. Also er hatte dann zwischenzeitlich, war so eine komische Stimmung, da hat er dann halt angesprochen, hier, ja, wo ist der denn eigentlich? Weil da waren dann halt ganz viele Hippies, so junge Leute halt irgendwie. Und man hatte irgendwie den Eindruck, die hätten den irgendwie beiseite geschafft oder die hätten ihn sogar getötet oder so. Aber das war dann gar nicht so. Der hat da einfach nur geschlafen. Das Einzige, was halt war, er war halt blind. Aber das ist halt irgendwie so von selber gekommen. Keine Ahnung warum. Und er hatte halt, also Brad Pitt hat halt vermutet, okay, die hätten den irgendwie beiseite geschafft, aber das war halt nicht so. Und dann hat er halt mit ihm gesprochen, dann war halt alles in Ordnung. Der Alte hat ihn halt nur nicht wiedererkannt, das war das Einzige. Und dann ist er halt wieder gegangen. Aber er hat quasi die, irgendwie hat, haben die Hippies sich darüber geärgert, dass er den sehen wollte und dass er da so in ihr Revier eingedrungen ist, in Anführungszeichen, obwohl er ja nur die andere da quasi abgesetzt hat. Und dann haben sie ihn halt die Reifen zerstochen und dann hat er denjenigen, der ihn die Reifen da zerstochen hat, ja, ich würde mal sagen, verprügelt.
Und, ja, aber das war doch da der Komplex, also dieses Kulthauptquartier.
Also dass das ein Kulthauptquartier gewesen sein sollte, ist in dem Film absolut 0,0 rübergekommen.
Ja gut, also ich meine, es ist ja auch eine Veränderung, wenn alle lebend rausgekommen sind, dann ist das ja nicht so, wie es wirklich passiert ist.
Nee.
Also die wurde ja wirklich, also sie, die, Sharon Tate Polanski wurde ja wirklich dann mitsamt ihrer Schwester, glaube ich, und ihrem Baby da getötet. Da wurden ja 4 Leute getötet in dem Haus.
Okay, krass. Ja, die sind tatsächlich dann in das Nachbarhaus von dieser Frau. Nämlich in dem Nachbarhaus wohnte halt Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Und die haben dann die angegriffen. Nur wie hieß er denn? Genau, also Leonardo DiCaprio war Rick Dalton und Brad Pitt war Cleve Booth. So, und Cleve Booth hatte einen Pitbull-Hund oder einen Hund auf jeden Fall, einen ziemlich großen Hund, mit dem du dich lieber nicht anlegen willst. Und dann war zusätzlich noch Cleve Booth quasi auf Droge in der Nacht und dann haben die Tür eingetreten, sind rein, haben ihn mit der Waffe bedroht und dann musste er einfach nur einmal pfeifen und dann hat der Hund also dann kam halt diese typische Quentin Tarantino Eskalation so, die man irgendwie unterschwellig die ganze Zeit während dieses Films erwartet hat.
Ja.
Genau, also es eskaliert komplett. Ich will dir jetzt nicht zu viel verraten, weil du willst ihn vielleicht nochmal irgendwann sehen, aber die Schauspieler überleben aber alle. Die Hippies gehen drauf.
Okay, das ist anders.
Ja, aber insgesamt muss ich sagen, mein Gott, ja, war jetzt auch nicht so ein Mega-Ding, ne? Also, ich weiß auch nicht, also es ging halt in erster Linie darum zu zeigen, okay, so war damals Hollywood. Ich würde sagen, dass der Film das auch sehr gut rüberbringt. Aber an Story ist da nicht so viel. Was ich ganz interessant war, war tatsächlich die Rolle von Rick Dalton, also die Rolle, die Leonardo DiCaprio gespielt hat, als quasi großer Filmdarsteller, Schauspieler. Der eine sehr zerbrechliche Figur gespielt hat. Also der Schauspieler war halt immer so ein bisschen frustriert, gefangen mit sich selbst, so Es gibt dann auch eine sehr emotionale Szene, wo er, ich weiß gar nicht, hast du das noch gesehen, wo er dann in seinem Wohnwagen ausrastet, weil er irgendwie den Text nicht gekonnt hatte. Und dann, scheiße, es hat nicht geklappt, was bist du nur für ein dummer Säufer? Also bestraft er sich quasi selbst. Und dann gibt es halt wieder den Moment, wo er dann schauspielert und wo er halt dann eine extrem krasse und starke männliche, naja gut, ich würde nicht sagen, vielleicht eher toxisch männliche Rolle spielt, weil er halt einen Verbrecher spielt in dem Moment. Und wo er sehr brutal ist. Und dann im nächsten Moment, als die Szene vorbei ist, entschuldigt er sich bei dem Mädchen, was da gerade in der Szene irgendwie dabei war und bei den übrigen und so. Also es ist so, das fand ich ganz interessant. Aber also man kann den Film sich angucken, er ist sehr sehenswert, aber ich fand ihn ein paar Stellen auch ein bisschen langwierig und man fragt sich am Anfang die gute erste Dreiviertelstunde, bis man dann akzeptiert hat, dass es einfach nur darum geht zu zeigen, ey, das war Hollywood in den 60ern oder 70ern. Fragt man sich am Anfang die ganze Zeit, okay, worum geht's eigentlich in diesem Film? Was will der mir eigentlich zeigen? Wann geht denn hier mal die Story los? So. Vielleicht ist das auch so eine Erwartungshaltung, die wir heute an die Filme herantragen, die man damals nicht hatte. Ich weiß es nicht. Naja.
Ja. Aber man kann sagen, der Film spielt in den 60ern, da sind ein Haufen Hippies unterwegs, gibt viele nackte Füße in dem Film.
Ja, stimmt. Ich habe extra drauf geachtet.
Ich sag doch. Der hat ein Ding. Also ich würde auch sagen, irgendwie Once Upon a Time in Hollywood kann man sich angucken, ist jetzt nicht so der klassische Film, oh, hier Spannungsbogen und hast alles nicht gesehen. Ich würde sagen, 3,5 von 5 nackten Füßen.
Ja.
Barfüßen, irgendwie so.
Barfüßen, ja. Trifft's, glaube ich, ganz gut. Ja.
Okay, was habe ich denn noch? Vielleicht eine kurze Sache. Ich habe jetzt den Trailer zu Love and Thunder gesehen, also den zweiten, der jetzt rauskam.
Und
ich muss sagen, warum habt ihr Thor nicht fett gelassen? Leute, also wirklich. Macht doch mal was anderes. Nicht immer hier oh, der super Muskeltyp. Nee, gibt doch mal einen Superhelden hier mit einer Bauch, ordentlich Bart. Ist doch mal was.
Man hätte, also, ich weiß gar nicht, ist er in dieser, es gibt ja diese eine Trailer-Szene, wo er da so meditiert an so einem Baum. Ist er da nicht noch fett? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ich glaube nicht, nee.
Ich glaube nicht mehr, ne?
Fängt ziemlich früh an, dass er da anfängt, da sein.
Ja, aber am Anfang fandst du Dead die Idee Bot doch gar nicht so Gott schlecht. Dead Bot
zu machen.
Ja, genau. Am Anfang fandst du die Idee doch gar nicht so schlecht, oder nicht?
Ja, also ich meine, also das ist natürlich, also erzählerisch ist das halt das klassische, Thor war halt, hat seine Darkest Hour erlebt, ne? Hier Heldenreise und so, war an seinem tiefsten Punkt.
Hm.
Also das war ja dann wie ist der Teil?
nicht Infinity War, Endgame.
Endgame. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Da hat er quasi da, in Infinity War hat er massiv versagt, ne? Und dann hat er halt in Endgame hat er jetzt so quasi seinen Donner zurückbekommen. Kleines Wortspiel. und ist jetzt quasi in Love and Thunder, ist er jetzt halt wieder quasi dabei, wieder Fahrt zu bekommen. Also unser Protagonist ist aus der dunkelsten Stunde raus und bereitet sich jetzt quasi darauf vor, die Transformation zu vollführen und sich halt als Charakter zu verändern. Und damit wird wahrscheinlich dann hier Love and Thunder dealen. Also ein bisschen so die Selbstfindung. Also kann man ja aus dem Trailer schon rauslesen. Und dann natürlich in der Klimax, ne, die Nemesis taucht auf. Das wird ja dann wahrscheinlich Christian Bale als Gore, der Gotttöter.
Okay.
Und ja, das ist klassische Erzählung, aber ich hätte schon ganz gern, also er kann ja ruhig irgendwie wieder irgendwie hier, wow, Superhelden-Sachen machen, aber können sie denn nicht fett lassen? Können wir nicht Superhelden mit Bauch haben? Ich fände das interessant, ich fände das charmant.
Ich fände das charmant. Ja, keine Ahnung, also weiß ich nicht, warum sie sich jetzt dafür entschieden haben. Ich finde halt generell, wenn man den Trailer sieht, da ist halt so viel Humor wieder dabei, den ich sehr mag. Also, ja, ich hoffe, dass das beibehalten wird. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt über den Ausgang des Films, weil ich mich frage, wohin sie tatsächlich am Ende dann auch hinwollen mit der Rolle. Also ich frage mich wirklich, wird Thor überleben? Oder wird er vielleicht sogar am Ende des Films sterben? Weil ich mir halt vorstellen könnte, dass die Rolle des Donnergotts ja jetzt halt an
Natalie Portman.
Genau, Natalie Portman fallen wird in der Rolle als Jane Foster.
Ich muss ja sagen, Natalie Portmans Thor-Kostüm, das ist schon ziemlich gut.
Okay.
Also die Frau hat, zeigt ja, in dem Trailer zumindest, hat ja eine Physis, meine Güte.
Oh, schon ganz gut, ne?
Ja.
Also ich bin sehr gespannt.
Das sind Arme, mit denen kann man Bierdosen zerdrücken.
Aber ich bin halt auch, ich habe so zwei Herzen in meiner Brust. Ich will natürlich nicht, dass Thor stirbt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein mögliches Ende sein könnte. Aber eigentlich will ich ja noch, dass er irgendwie auf Jörmungandr trifft, falls der irgendwann mal in den Marvel-Comics vorgekommen ist. Aber ich glaube nicht, ne? Naja,
gut. Ja, also Gore ist schon so ziemlich Thors Nemesis. Also es gibt halt noch die Alternative, dass halt Thor einfach nicht mehr, also nicht mehr die Rolle des Thors hat, sondern das geht dann halt an Natalie Portman, sondern dass Thor dann quasi der neue Allvater wird. Also dass er quasi die Rolle von Odin übernimmt und halt wirklich dann als quasi als Superheld seinen Hammer an den Nagel hängt. Noch ein Wortwitz. Seinen Hammer an den Nagel hängt und dann halt quasi Thor der Allvater wird und dann quasi Natalie Portman dann Thor die Göttin des Donners wird.
Ja, möglich
also,
wäre es.
Das ist dann da quasi so ein Wechsel, dass der Stab dann quasi einfach übergeht. Das ist am wahrscheinlichsten. Wobei man sagen muss, in der Gore, in dem Comics, wo Thor dann mit Gore konfrontiert wird, da sind auch viele Thors gestorben.
Okay. Ja, ich kenne die Comics nicht, von daher ist das. Bin ich gespannt, was wir draus machen.
Ja, ich auch.
Ich finde auch die Rüstung mit diesem Goldeinlass irgendwie interessant. Das spielt ja auf diesem Götterplaneten an oder was das da ist. Ja, mal gucken. Ich bin weiterhin sehr positiv.
Ja, auch irgendwie 10. Juni ist, glaube ich, Startschuss oder so, ne?
Ach so, schon, okay, ja gut, dann dauert das ja wirklich
relativ bald, ich glaube übernächsten Freitag.
Okay.
Für uns, das ist jetzt 1.6. Ach ja, übrigens, Happy Pride Month.
Happy was?
Der Pride Month.
Pride Month?
Ja, Juni, das ist so der Monat für die LGBTQIAS+.
Okay, ich habe gerade komplett.
Community.
Okay, ich habe es gerade komplett verballert.
Ich weiß nicht, ob da findet dann auch irgendwann der Christopher Street Day statt. Oder war das im Juli? Ich weiß nicht.
Ja. Okay, ja, ich hab's komplett gerade verballert. Ja,
okay.
Ja. Bleiben wir doch noch beim Anbieter Disney. Hast du denn schon in Kenobi reingeguckt?
Nein, aber
ist voll komisch.
Raus?
Alle sagen jetzt Kenobi, obwohl es jetzt umbenannt worden ist in Obi-Wan Kenobi.
Tja, keine Ahnung. Weißt du, wie ich erfahren habe, dass die Serie gestartet ist?
Indem ich es dir gerade gesagt habe. Keine Ahnung.
Nee, ich wusste jetzt, ich glaube, die ist ja irgendwann letzte Woche gestartet oder so, ne?
Mhm.
Ich habe natürlich gleich im Internet gesehen, es gab einen riesen Shitstorm, da wohl eine der Hauptdarstellerinnen oder eine der prominenteren Figuren irgendwie eine schwarze Frau ist. Irgendwie eine der Inquisitoren.
Ja, aber warum gab es deswegen einen Shitstorm?
Wie heißt sie? Moses Ingram. Er spielt wohl
die geringere Schwester oder so.
Die dritte Schwester
oder
so?
Die dritte Schwester, ja.
irgendwie eine der Inquisitoren oder so. Ja. Es gab wohl einen riesen Shitstorm, dass da jetzt irgendwie eine schwarze Frau in Star Wars eine größere Rolle spielt. Also die wurde irgendwie auf Twitter und online, hat sie da Hasskommentare bekommen, irgendwie hunderte. Und das ist natürlich, also ist aber wieder...
Hä?
Es ist ja mal wieder geil, ne? Vor allem, die soll ihren Job eigentlich ganz gut machen. Also ich habe mich mal so ein bisschen eingelesen, die soll da echt gut schauspielern. Und die soll so ein bisschen irgendwie so besessen sein davon, irgendwie Obi-Wan zu finden, zu töten. Hast du nicht gesehen?
Ja, ja, das ist definitiv so.
Aber irgendwie sind da jetzt die ganzen Rassisten wieder aus ihren Löchern gesprochen und haben gesagt, nee, will ich nicht in meinem Star Wars. Das ist es. Obi's Series.
Das ist doch kompletter Quark.
Es ist so eine Grütze, ey.
Also kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich finde tatsächlich, es... Also ich finde, sie macht das sehr gut. Also man ist sich noch nicht so ganz sicher, was ihre Motive sind. Also warum sie wirklich so besessen ist, ihn zu finden. Also da rätselrate ich noch so ein bisschen. Ich kann aber diesen Rassismus-Scheiß, konnte ich auch nicht bei den neuen Film gegenüber Finn, dem Darsteller von Finn, konnte ich auch null nachvollziehen, was das Ganze sollte. Also als ob es im Universum keine Schwarzen gibt. Was ist das? Was ist das für eine Logik? Also, das ist ja komplett dumm.
Ja, also dasselbe hatten wir jetzt ja auch schon als die Poster da oder der Trailer für die Herr-der-Ringe-Serie rausbekommen ist. Da haben sie jetzt ja auch eine schwarze Frau gecastet als, glaube ich, irgendwie eine Königin der Zwerge oder irgendwie eine Diplomatin oder hast du nicht gesehen. Und da gab es ja auch gleich hier, Zwerge dürfen doch nicht von schwarzen Schauspielern gespielt werden, das geht doch alles gar nicht. Es gibt ja Leute, die haben echt die Hose offen. Aber ja, also das ist, wie ich davon erfahren habe, dass die Serie rausgekommen ist. Schöner erster Eindruck. Aber worum geht's denn überhaupt? Also, Obi-Wan reitet auf einem Wüstenplaneten rum. Ach nee, ja. Kenobi reitet auf einem Wüstenplaneten rum.
Ja, also, ich kann euch nur empfehlen, einfach selber reinzuschauen. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, wie man das auch aus den Trailern erstmal kennt. Also, er ist halt auf Tatooine und führt da ein verhältnismäßig ruhiges Leben. Also er ist halt so ein Fabrikarbeiter bei so einer Fischfleischfabrik. Keine Ahnung, was das ist. Wird jetzt auch nicht genauer erläutert, aber man sieht ihn da halt mehrere Male.
Fisch auf Tatooine.
Geil. Und er hat seine Lichtschwerter oder die Lichtschwerter von ihm und Anakin hatte er irgendwo in der Wüste vergraben. Und er hat sein Jedi-Dasein wirklich an ACTA gelegt. Also seine Hilfsbereitschaft gegenüber kleineren Dingen, wie dass irgendwie jetzt mal so ein Fabrikvorsteher, so ein Arbeiter anpöbelt, von wegen, du kriegst hier nicht so viel und sowas. Er reagiert darauf nicht. Ein geflohener Jedi in Tatooine spricht ihn an, von wegen, er würde ihn kennen. Auch da sagt er ihm, der Kampf ist vorbei, vergiss es, wir sind erledigt, wir machen nichts mehr. Und dann kommt tatsächlich ein Twist, den ich so nicht erwartet habe und den ich auch noch nicht vorwegnehmen möchte, weswegen er sich dann doch aufmacht, eine Mission zu erfüllen für einen alten Freund. Auch das möchte ich jetzt noch nicht spoilern. Es ist aber tatsächlich, wie du sagst, also man trifft schon relativ früh auf diese Inquisitoren. Okay.
Inquisitoren.
Genau. Und gibt es halt vier Stück an der Zahl. Und die angesprochene Darstellerin spielt halt die geringere Schwester. Und tatsächlich wird die ziemlich mies behandelt von den anderen auch, muss man sagen. Und sie hat sich halt vorgenommen, oder wohl scheinbar seit den letzten 10 Jahren, also quasi seit dem Fall der Republik, verfolgt sie halt die Spur von Obi-Wan Kenobi und sie haben ihn halt nicht gefunden und daraufhin haben sie es halt aufgegeben, aber sie will nicht aufgeben und will ihn unbedingt finden und greift dazu zu jedem Mittel. wodurch sie sich den Zorn des Großinquisitors auf sich zieht. Und zwischen den beiden kommt es dann auch noch zu einem argen Konflikt, der jetzt in der letzten Folge oder in der zweiten Folge halt so ausgegangen ist, was, glaube ich, viele erstaunt hat. Wo ich sehr gespannt bin, wie es weitergeht, weil der Großinquisitor, der ist uns ja auch bekannt aus Rebels. Und das ist ja alles Star Wars Kanon von Disney.
Da muss ich auch sagen, den hätten sie ruhig im Animierten lassen können. Also der Schauspieler, also im Vergleich zu dem Animierten, da ist er sehr, nicht groß, sehr schmal irgendwie.
Der Animierte ist schmal.
Der Animierte, der ist halt von
Körperbau
sehr viel schmaler, auch das, der Kopf und so. Ich muss sagen, ich habe ja das Promomaterial gesehen und mir den Trailer nochmal angeguckt. Der sieht ein bisschen aus wie so eine alte Kartoffel. in so mehr menschlichen Proportionen.
Der Eierkopf hätte größer sein müssen.
Bisschen, ne?
Bisschen. Wobei man sagen muss, dass ja bei Star Wars Rebels so, ich würde mal behaupten, die Gesichtszüge immer so ein bisschen überzeichnet sind. Das ist einfach deren Stil gewesen.
Das ist auch völlig Animation, in Ordnung. Ja, ja.
Aber, also wie gesagt, ich bin noch gespannt, wohin jetzt die Reise geht. Ich kann jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, der Star Wars mag, der übrigens auch Ian McGregor wieder auf einer großen Bühne mag.
Ja, da freue ich mich ja drauf. Ich muss sagen, Ian McGregor als Obi-Wan, das war, glaube ich, eine der besseren Sachen an den Prequels.
Also, es gibt ja, ich habe tatsächlich auch noch so ein Interview mit ihm gelesen und da hat ihn einer auf dieses Meme angesprochen.
Mit dem Foto?
Das mit dem Foto auch, mit Jar Jar Binks, aber das nicht so, mal, nee. Also das auch, aber das andere war dieses Meme, was schon lange umhergeistert mit Hello There, wo er dann ja doch da angesprungen kommt bei General Grievous. Und da hat er etwas verraten, was ich gar nicht wusste, nämlich dass ja eigentlich der frühere Darsteller, also der alte Darsteller, der Obi-Wan gespielt hat, ich kenne leider gerade nicht seinen Namen, dass der den Spruch gesagt hat in der ersten Szene, wo er auftaucht.
Ja.
Und dass daher dieser Spruch kommt und dass sie den dann quasi für die Prequels übernommen haben, für ihn. Und ja, deshalb.
Okay, ja, nice. Ja, gut, das scheint ja ganz gut anzukommen, also bei dir zumindest. Und ich glaube auch generell sind, glaube ich, Leute relativ gespannt darauf, was daraus wird aus der Serie.
Ich sag mal, bei den guten Teilen der Fans und nicht bei diesen ganzen Hatern und Rassisten.
Es gibt da Leute, die haben immer einen Arsch offen.
Ja.
Scheiße, wollte ich sagen. Ah ja, genau. Vielleicht nochmal irgendwie auf die, also das ist ja wahrscheinlich jetzt der Anfang der Geschichte. Was glaubst du, wie könnte sich das irgendwie hinentwickeln? Was wäre so eine der Versprechungen, die die Erzählung so macht?
Wurde, glaube ich, auch schon so leicht in den Trailern und Teasern angedeutet, dass...
Also ich weiß ja, dass Darth Vader und so, glaube ich, noch... Also Hayden Christensen ist ja auf jeden Fall irgendwie engagiert worden, um in der Serie auch mitzuwirken.
Genau, also ich gehe schwer davon aus, dass die beiden wieder aufeinandertreffen werden. Wie das Ganze dann aussieht, das ist jetzt noch nicht absehbar. Also ich bin auch sehr gespannt über die Rolle von der Inquisitorin, die da unbedingt ihn fangen will, weil ich mir vorstellen könnte, dass die am Ende der Serie auch dann sterben wird. Weil sie auch bei Rebels nicht mehr vorkommt.
Wo waren die in der Originaltrilogie?
Ja, das ist auch noch so ein Ding, wo sich, glaube ich, viele wünschen, wenn da ein bisschen mehr drüber aufgeklärt wird. Also es sollen wohl, zumindest nach einer Erwähnung, die Obi-Wan jetzt gebracht hat, sollen wohl tatsächlich ehemalige Jedi gewesen sein, die dann der dunklen Seite verfallen sind, nach der Order 66. Genau, also Teile von denen sollen wohl quasi ehemalige Jedis gewesen sein. Ja. vielleicht erfährt man noch mehr über die, aber bisher weiß man aber noch
nicht so viel. Also man weiß ja jetzt auch, Achtung, Spoiler, hast du das Ende, hast du Rebels durchgeguckt?
Ja, ich habe das gesehen, ja.
Okay, dann jetzt vielleicht alle, die irgendwie mal, das betrifft jetzt diesen Hauptinquisitor. Spoiler. Nochmal. Man weiß ja, jetzt werde ich den Spoiler droppen. Man weiß ja aus Rebels, dieser Großinquisitor ist ja eigentlich ein Jedi-Wächter.
Genau, ja. Und wir wissen auch, dass der ja in Rebels sterben wird.
Genau. Okay, das heißt, das ganze Spiel noch. Werden die einfach alle aussterben, bevor die Originaltrilogie anfängt? Ist das der Plan? Dass man jetzt irgendwie sagt, ja, es gibt hier irgendwie 50 Sith, aber dann bis zu dem Originalfilm sind die halt alle schon tot. Also sind halt. Die sind halt auf ein Lichtschwert gefallen, ne?
Ja, ja, gute Frage. Also, schon gut möglich, dass die dann. Dass sie dann tot sind. Aber mit Sicherheit kann ich dir das jetzt auch nicht sagen. Also. Ich weiß auch gar nicht mehr, was mit den anderen beiden passiert. In diesen anderen beiden Inquisitoren, diesen Tellerkopf-Typi und diese anderen da.
Okay, ich glaube, der Tellerkopf-Typi, der kam ja auch in Rebels vor.
Ja, der auf jeden Fall. Und noch eine andere.
Und aber in dem Star Wars-Spiel da, Fallen Order? Hieß das? Glaube ich. Da kommt ja auch eine vor. Das ist ja, glaube ich, die First Sister oder so.
Ja, ich glaube auch.
Also die Obermotzin da bei den Inquisitoren auf der weiblichen Seite. Die haben ja irgendwie Sisters and Brothers.
Naja. Aber du wirst wohl recht haben. Die werden wohl alle vorher sterben. Ich glaube, das Spiel, also Fallen Order, gehört ja auch zum Lore, ne? Also zum Kanon.
Das ist, glaube ich, Teil des Disney-Kanons. Naja, und das spielt ja auch irgendwie in der Zeit zwischen den Prequels und der Original. Also zwischen 3 und 4.
Ja. Ja, wird man sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Ich glaube, wir haben genügend Empfehlungen rausgegeben. Die Empfehlung, die wir noch nicht rausgegeben haben, ist, uns abzuchecken. Wir haben noch viele weitere Folgen und wir sind im Internet vertreten. Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wie Flo schon gesagt hast, wir haben noch viele weitere Folgen. Könnt ihr gerne reinhören. Außerdem haben wir ein Instagram-Profil, da könnt ihr uns gerne folgen. Bisschen anders der Podcast. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Bisschen anders der Podcast. Könnt ihr uns auch folgen, wenn ihr wollt. Passiert momentan nicht allzu viel, ist kompliziert. Und was auf jeden Fall funktioniert, ist die Playlist. Wenn ihr gute Musik mögt, oh Junge, da haben wir was für euch. Zu jeder Folge fügen nämlich ich und Flo jeweils einen Song hinzu. So auch jetzt. Flo, was hast du denn als musikalische Empfehlung diese Woche?
Ich nehme, glaube ich, ich habe noch keine Gedanken gemacht. Ich nehme Beethovens 9. Fertig.
Ist nice. Immer gut. Dam. Genau. Dam. Schön, klassische Musik. Ich habe ein bisschen was Jazziges. Ich habe von Maynard Ferguson den Song Birdland.
Okay.
Maynard Ferguson, ein sehr guter Trompeter. Trompeter. Gute Güte.
Ja,
okay. Und ich würde sagen, wir sind dann für diese Woche raus.
Ja, wir sind raus.